sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
Hallo Alena.
Na du?
Na.
In deiner gelben Mütze? Till, ja. Wieder die schöne gelbe Mütze auf, die ich im letzten Jahr schon so toll fand. Das ist schön, das läutet irgendwie den Herbst ein.
Die habe ich extra deshalb angezogen, um für dich den Herbst einzuläuten und weil ich einen Bad Hair Day habe.
Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber.
Ja, ich weiß. Also ich glaube, es sieht auch keiner außer mir, weil einfach nicht mehr so genug Haare da sind, um wirklich einen Bad Hair Day zu haben. Aber ich fühle mich nicht so richtig. Ich fühle mich nicht so richtig wohl. Und insofern, ich bin müde und erschöpft und habe mir deshalb die Mütze übergezogen und möchte sie ja jetzt auch nicht mehr absetzen.
No. Das kann ich verstehen.
Ja, und wir haben uns gedacht, nachdem wir jetzt tatsächlich ja auch 3 Wochen Pause gemacht haben, ohne es so richtig geplant zu haben, wir haben erst ganz regulär, nachdem wir den letzten Podcast gemacht haben, waren wir 1 Woche zum Schreiben zusammen weg mit unserer Freundin Maike Rasch. Und dann wollten wir es, das war sehr schön, dann waren beide das nicht so richtig. Was war da eigentlich?
Wir hatten irgendwie nicht so richtig wir hatten kein Thema und wir waren beide irgendwie erschöpft.
Genau, und dann letzte Woche hast du mich zur verabredeten Zeit morgens angerufen und ich hatte in großer Erschöpfung bis 10 Uhr morgens geschlafen, die Kinder haben Schulferien. Und hätte eigentlich theoretisch genug Zeit gehabt, um kurz unter die Dusche zu springen und ins Büro zu gehen, wo ich den Podcast machen muss, aber ich bin wie von so einer ganz großen Trägheit und Erschöpfung befangen liegen geblieben und habe dich dann um 10:30 angerufen, habe gesagt, es wird irgendwie nichts und dann haben wir uns entschlossen, diesmal über
genau, es kam mir gerade recht, ja, es kam mir gerade recht, denn ich war auch erschöpft und so machen wir aus der Not eine Tugend und reden heute über das Thema Erschöpfung.
Es ist ein Jahr, in dem ganz viele erschöpft sind und aus ganz unterschiedlichen Gründen und auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es ist auch so ein bisschen so ein Corona-Thema natürlich, dass man, finde ich, vor allem gerade so in den von März bis Juni dann überhaupt erstmal so gemerkt hat, was für eine Grunderschöpfung sich bei einem angesammelt hatte in dieser Zeit, wo man so ausgebremst wurde. Aber wir reden auch so, also wir können, lass uns darüber gerne reden, lass uns auch über andere Arten von Erschöpfungen reden und so, aber wir sprechen eigentlich darüber durchaus auch von so einer kreativen Erschöpfung. Mhm. Du hast es so schön beschrieben am Freitag am Telefon, kannst du das bitte nochmal wortwörtlich reproduzieren?
Ich weiß nicht genau, was du meinst, dass ich so Schlieren im Kopf
habe. Ja, das war der Ausdruck, genau.
Also im Grunde hat sich das schon so ein bisschen gezeigt in dieser eine Woche, in der wir zum Schreiben weg waren. Diese Wochen sind ja eigentlich immer geprägt von so einer Selbstzerstörung und Entgrenzung auf der einen Seite, was so Nahrungsmittel und Alkoholkonsum betrifft. Und auf der anderen Seite aber von so einer großen Produktivität. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach nicht besonders produktiv war, obwohl alle äußeren Voraussetzungen dafür gegeben waren. Also ihr wart da und es war ruhig und man hat da so zusammen gesessen. Und irgendwie ist in meinem Kopf einfach im Moment nur Brei. Ich merke, dass ich keine Kraft habe. Ich müsste mich auf eine bestimmte Art fokussieren und konzentrieren, um mich über eine Schwelle hinweg zu denken in meinem Thema. Und ich merke, dass mir die Kraft fehlt, mich über diese Schwelle zu hieven. Und dass ich mich viel zu leicht ablenken lasse und dass ich einfach nur so wie so eine marmorierte Gedankenschliere in meinem Kopf habe, die sich einfach nicht gerade biegen lässt. Und das hat mich ein bisschen gequält. Ihr habt es ja auch gemerkt, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich habe so ein riesiges Loch in meinem Plot, das ich nicht füllen kann. Und dann haben wir darüber mal so gesprochen und das hat zwar irgendwie geholfen, aber trotzdem kriege ich gerade nichts auf die Kette.
Ist das für dich ein Problem?
Ja.
Ja, erzähl mal, weil also, das ist, finde ich, also es gibt ja dann, es kommt ja dann immer noch so eine zweite Sache da hinzu, dass man also zusätzlich zu der Erschöpfung, die ja irgendwann, gerade wenn man sich mal überlegt, ja, was du für eine Arbeit geleistet hast dieses Jahr, mal abgesehen von vielen anderen Dingen, zusätzlich zu der Erschöpfung kommt ja dann gerne nochmal so eine zweite Ebene, nämlich, dass man sich dann selber peitscht und quält und im Grunde genommen.
Ja, Scham.
Scham. Genau.
Ja, ja, es ist ein Problem für mich, nicht so sehr tatsächlich faktisch, weil die Deadline ist wirklich weit entfernt und es steht mir jetzt auch keiner auf den Füßen und sagt, du musst aber, und ich leide keine Not, also es ist durchaus okay, erschöpft zu sein, aber ich schäme mich dafür so ein bisschen. Es fällt mir echt schwer, das zuzulassen und ich lerne das jetzt gerade. Und auf eine Art ist es total gut. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es vielleicht doch am Ende das erste Mal, dass ich mir das so richtig gestehe und laut ausspreche. Ich bin zu erschöpft zum Arbeiten und ich kann jetzt gerade einfach nicht.
Und das empfindest du es jetzt als Befreiung?
Jetzt, wo ich das so mal ausgesprochen habe, ja, auf eine Art schon. Also ich war schon erschöpfter in meinem Leben, so körperlich erschöpfter, als die Kinder klein waren und so weiter, aber da gab es immer irgendwie nicht so wirklich die Möglichkeit, das zuzulassen, weil das halt irgendwie immer weitergehen muss. Und vielleicht ist es jetzt auch zum ersten Mal so, dass die Welt halt nicht zusammenbricht und vor allem in meiner Familie niemand zusammenbricht, wenn ich mich selber mal so ein bisschen ausknipse für eine Weile. Verstehst du, was ich meine?
Ja, total. Ich glaube, dass das so ein bisschen das Problem ist, dass wir oft diese, ja, es gibt einfach elementare Anforderungen. Also zum Beispiel, wenn die Kinder klein sind oder wenn jemand im engsten Familienkreis Hilfe braucht und so weiter. Da, wo einfach Erschöpfung nicht, ja, wo man über die Erschöpfung hinweg arbeiten muss und wo man wo man durch die Erschöpfung durchgehen muss, auch da bricht man dann möglicherweise irgendwann einfach zusammen. Aber man lernt dadurch, und ich finde schon auch gerade, wenn man Kinder hat und wenn man das Alter der Kleinkinder hinter sich gelassen hat, man lernt dadurch, finde ich, eben auch einfach so, dass man diese Grenze immer wieder überschreiten kann und immer wieder überschreiten muss und dass man natürlich, wenn man irgendwie nachts ein vollgekotztes Bett um drei abgezogen hat und dann nochmal um sechs abgezogen hat, natürlich kann man am nächsten Tag trotzdem das andere Kind um acht für die Schule fertig haben und um neun irgendwo sitzen und arbeiten. Natürlich geht es alles, es muss halt irgendwie auch gehen.
Ja.
Aber dieses, ich glaube, wir übertragen das automatisch oder vielleicht auch einfach, weil wir in so einem in so einem System leben, was davon lebt, dass wir immer wieder über diese Erschöpfungsgrenze hinausgehen, übertragen wir das halt auf die Arbeit auch, diesen Anspruch, es muss doch weitergehen. Und ich habe schon auch so immer diesen Anspruch, mich dann so, also diese schreckliche Redewendung vom sich zusammenzureißen, dann so zu denken, naja, komm, also das, aufgeben gilt nicht und das, was kann ja nicht sein, dass du jetzt hier nichts hinkriegst und so.
Ja, und was machst du denn schon groß?
Ja,
sitzt in deinem warmen Büro und tipperst da so ein bisschen in deinem Dings rum, also,
naja, klar.
Wovon bist du eigentlich erschöpft? Wer gibt dir das Recht, erschöpft zu sein?
Ja.
Von der Pillepalle, die du da machst.
Absolut, absolut, ganz genau. Und da kann man noch so sehr über den Glukosebedarf der Großhirnrinde, auf die wir unsere Texte schnitzen sozusagen. Ich will das jetzt neurologisch nicht genauer erklären, weil das würde zu kompliziert werden für den Podcast. Und die zweite Sache ist, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wovon ich spreche. Ich weiß nur, dass das Gehirn einen außerordentlich hohen Glukosebedarf hat. Aber auch selbst wenn man das mal irgendwann erfahren hat und es hilft trotzdem nicht, sich irgendwie einzureden, es sei eine Also ich glaube trotzdem auch, ich glaube mir nicht, dass es eine anstrengende Arbeit ist. Ich glaube es mir einfach nicht.
Ja, nee, ich mir auch nicht.
Die Tatsache ist aber, und das ist schon, also ich habe angefangen, tatsächlich auch dann irgendwann vor ein paar Jahren so richtige Erschöpfungszustände, auch körperliche Erschöpfungszustände zu haben, wo ich dann wirklich auch mal an so Punkte gekommen bin, vom Arbeiten, ja, wo ich auch so wirklich so das Gefühl hatte, es geht einfach nicht mehr. Und das habe ich, also ich war fast dankbar, irgendwann an einem Punkt zu gelangen, wo ich so müde oder so einfallslos bin, wo selbst diese Debatte über, ach komm, reiß dich zusammen, was machst du denn hier schon groß? Also die brauchte ich mit mir selber gar nicht zu führen, weil es stand irgendwie außer Frage. Und das finde ich im ersten Moment erschreckend. Aber im zweiten Moment ist es wirklich, es gibt fast nichts Schöneres, finde ich, als zu sagen, ja, es geht nicht, es wird heute nichts, ich kann es nicht, ich werde es nicht machen, denn es ist einfach, es steht gar nicht zur Debatte. Es gibt aber halt diese schreckliche Grauzone, und gerade jetzt finde ich zum Beispiel bei so einer Schreibreise oder in so einer Schreibklausur finde ich es besonders hart, weil man dann da so, es ist ja schon manchmal auch, ich kenne das schon auch, so, wo man dann da hinkommt und plötzlich fällt dann viel von den Alltagsbelastungen von einem ab. Und dann ist man plötzlich leerer oder erschöpfter, als man denkt. Und eigentlich, ja, und eigentlich man hofft denkt, man, ja, wieso ist doch jetzt alles super hier, reizarme Umgebung. Sehr viel Glukose steht zur Verfügung für die Großhirnrinde.
Das stimmt. Naja, und man denkt sich ja dann immer so dahin, selbst wenn es so im Alltag nicht läuft, ja, dann denkt man, naja, aber ich fahre ja dann eine Woche weg und da werden sich all diese Probleme, über die ich jetzt so drüber gehe und die ich jetzt so wegdränge, da werden lösen. Weil dafür fahre ich ja dahin. Und dann passiert es halt nicht. Aber wie gesagt, ist auch, mir geht's schon, der Schritt, das jetzt mal kurz loszulassen, wissend, dass es mir schon irgendwann, wird es schon irgendwie weitergehen, das ist jetzt kein Dauerzustand, aber das jetzt mal kurz loszulassen und nichts zu machen, hilft mir schon total in meinem Erschöpfungszustand. Das klingt ein bisschen albern, aber es ist wirklich so. Ich bin echt nicht so, also ich habe mich schon so lange und seit vielen, vielen Jahren durch Tage gequält, an denen mir nichts gelungen ist und an denen ich vor meinem aufgeklappten Computer sitze und mich hasse und durch Twitter scrolle oder durch irgendwelche anderen, keine Ahnung, Nachrichtenseiten oder so. Und das nicht hingekriegt habe, mir selber freizugeben und zu sagen, ich mache jetzt den Rechner aus und ich gehe spazieren oder ich gucke mir eine Ausstellung an oder ich mache irgendwas wirklich Schönes, einfach nur, weil es schön ist und weil es mir Freude bringt. Und das lerne ich jetzt gerade, dass das total okay ist, das zu machen. Das klingt jetzt echt, ich weiß, wie bescheuert das klingt, aber das ist für mich ist es ein großer Schritt, mir selber tatsächlich Urlaub zu erteilen und mir einzugestehen, dass es gerade nicht geht und dass es auch vollkommen in Ordnung ist.
Ich finde überhaupt nicht, dass es bescheuert klingt. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass es so ein bisschen, auch wenn wir hier, es ist glaube ich schon auch ein Problem an diesem Beruf, an dem Beruf des Schreibens, dass man halt, es schwingt ja schon immer so ein bisschen so mit bei anderen und finde ich auch bei einem selbst. Man hat so das Hobby zum Beruf gemacht irgendwie. Und oh, das ist ja so.
Genau, wie privilegiert man ist, dass man davon leben kann überhaupt.
Ja. Und das, daran, da ist ja auch was dran, vielleicht, ja. Aber schon an dem Hobby zum Beruf gemacht, würde ich mich schon dagegen wehren, obwohl ich es selber durchaus auch in meinem Kopf dann irgendwie so als Klischee und als Selbstmaßregelung und so auch so ein bisschen so habe, also dass man dann so denkt, naja, ich meine, wie kann man denn jetzt sozusagen erschöpft sein von etwas, was andere Leute tun, um sich zu erholen? Also andere Leute lesen oder denken sich Sachen aus. Man trifft ja auch durchaus gerne, weiß ich nicht, also wenn man dann so erzählt, gerade wenn man Krimis schreibt, trifft man schon häufig dann, nicht häufig, aber vielleicht zweimal im Jahr zu häufig Leute, die dann die Zahnärztin oder Anwalt sind oder so, die einem dann erzählen, dass sie abends oder am Wochenende ja auch gerne Krimis schreiben und dass sie auch schon ganz lange und wenn ich im Urlaub bin, komme ich endlich wieder dazu, dann kann ich mal wieder 2 Wochen am Stück ransetzen. Und was dann bei mir auch immer so einzahlt auf dieses Gefühl, ja, was hast du eigentlich? Andere Leute machen das zum Spaß. Also was, ja, wo du jetzt
so wie ich in meinem Urlaub bin ich Hobbyzahnärztin.
Ja, und ich bin Hobbyanwalt.
Leider keine Kundschaft. Ich weiß auch nicht.
Von einem anonymen Twitter-Account gebe ich Rechtsberatung ungefragt unter alle möglichen. Trotzdem ist es aber natürlich dieses sich selber diesen Urlaub sozusagen zu gönnen. Ich finde es auf eine Art wirklich faszinierend, wie wir eigentlich seit von Anfang dieses Podcastes an um die Professionalisierung eines Berufes und unseres Selbstverständnisses ringen,
ja,
der aber ja alles mit sich bringt. Ich meine, was jeder andere Beruf mit sich bringt. Wir müssen Steuern, wir zahlen Steuern, wir haben Steuerberaterin, wir müssen uns über die KSK, wir sind natürlich, du hast eine Krankenversicherung, alles. Du musst irgendeinen Arbeitsplatz haben. Es ist alles letztendlich, also man hat die ganzen Sachen, die man sich als Kind nie im Zusammenhang mit Erwachsensein vorgestellt hat, die gehören alle zu diesem Beruf dazu.
Ja, und Miete muss davon gezahlt werden.
Miete muss alles. Aber man gesteht sich irgendwie nicht zu, dass man auch erschöpft sein kann.
Ja.
Sag mal, ich fand das eine schöne Formulierung mit diesen Schlieren im Kopf, weil tatsächlich, also das mit dem, sorry, wenn ich jetzt hier so anfange, die Worte auf die Goldwaage zu legen, Brei und so weiter. Ich finde wirklich, es fühlt sich an, wie so, es wird alles immer so ein bisschen undeutlicher plötzlich. Man denkt, also es ist so ein faszinierendes Gefühl, finde ich. Man denkt, man würde noch was erhaschen können oder so. Man würde noch was erkennen können. Man hat so das Gefühl, man hätte vielleicht doch eine Idee, wie es weitergeht. Also wenn man jetzt, du bist gerade so im ersten Drittel oder so von deinem Text. Das heißt, du bist dabei für den Roman, so die ganzen Sachen auszulegen, die Figuren anzulegen. Und ich habe jetzt mit dem neuen Danowski-Krimi angefangen auf unserer Schreibreise und ich bin in diesem gleichen, an dem gleichen Punkt, wo die kreative Leistung nochmal sehr viel elementarer ist. Also so ab der Mitte ist es dann so Handwerk, die Seiten halt irgendwie zu. Und ab dem letzten Drittel, wenn man es nicht völlig vergeigt hat, kann man halt schon so ein bisschen, also so von der Fahrtgeschwindigkeit profitieren. Aber das erste Drittel ist natürlich auch das anstrengendste, oder? Findest du nicht? Also, oder das erste Viertel sogar.
Ja, ich habe ja total euphorisch angefangen. Ich war ja total happy, weil ich dachte, oh, wie toll, jetzt ist alles noch so offen und ich kann irgendwie einfach mal so loslegen und es ist noch nichts, ist festgelegt und mal gucken, in welche Richtung sich das so entwickelt. Und das war auch toll. Und jetzt, aber es hat auf eine Art natürlich ein bisschen drüber hinweg getäuscht, dass ganz viele Sachen noch überhaupt gar nicht durchgedacht sind und da waren noch so viele schöne kleine Bonbons aufzuessen, bevor ich an das Schwarzbrot überhaupt angucken muss. Und jetzt muss ich das Schwarzbrot angucken und möglicherweise auch durchkauen. Und dafür reicht es halt gerade irgendwie nicht. Aber ich weiß ja aus allen möglichen anderen Projekten, dass manchmal, also bei mir häufig ehrlich gesagt unter der Dusche so ein Punkt kommt, wo sich plötzlich ganz viele Dinge auflösen, also diese Probleme plötzlich auflösen oder wo man den einen Gedanken plötzlich hat, der ganz viele von diesen Schlieren wieder in so eine Ordnung bringt. Und darauf muss ich jetzt einfach ganz feste vertrauen, dass dieser Moment kommen wird. Und wahrscheinlich muss ich da auch noch ein bisschen was für tun, dass der kommen wird, aber nicht jetzt, weil jetzt habe ich frei.
Ich glaube, dass du gerade dabei bist, etwas dafür zu tun. Also ich glaube wirklich, dass das Beste, was man in dieser Phase machen kann, ist jetzt wieder so eine New Age-Formulierung, loslassen ist. Und ich glaube, dass das, was du, es ist super, sich selber zu sagen, das ist Urlaub. Aber die Sachen arbeiten natürlich die ganze Zeit in einem, irgendwie im Hinterkopf und so weiter.
Ja, aber sie müssen halt nicht. Ich zwinge mich nicht dazu.
Genau, ganz genau, ganz genau.
Aber ich zwinge mich nicht dazu und
aber es hat mich gefreut und ich fand es toll, dass du gesagt hast, du vertraust ganz fest darauf. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob das für dich Angst besetzt ist, weil als ich angefangen habe, ich bin jetzt einfach, wenn ich jetzt von meiner ersten Kriminalromanzeit spreche, also das erste Buch war schon der typische Kampf, den man halt so, ich glaube, das läuft beim ersten Buch nach relativ ähnlichen Strukturen oft ab, das erste Buch, was man wirklich zu Ende führt. Und beim zweiten Buch bin ich schon auch an so einen Moment gekommen, wo ich dann gemerkt habe, jetzt geht's irgendwie nicht. Und mir hat es Angst gemacht dann und ich muss sagen, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich so weit war, dass ich so weit war wie du jetzt, dass ich wirklich auch darauf vertrauen konnte. Inzwischen weiß ich so richtig, jetzt ist wieder so eine Phase, wo wirklich, ich kann es fast so von außen betrachten und kann so meine Schwierigkeit, kann mich so zurücklehnen und die Arme verschränken und sagen, ach so ist es, so ein Ding ist es jetzt, ja, okay. aber als ich das erste Mal erlebt habe, dachte ich wirklich, ach so, na ist ja klar, ja jetzt ist vorbei.
Ja, naja, sag mal so, wenn ich es mittelfristig betrachte, macht es mir keine Angst. Wenn ich es langfristig betrachte und darüber nachdenke, dass ich noch wahrscheinlich so um die 30 Jahre Geld verdienen muss.
Er lachte nervös.
Kraft meiner Kreativität. Dann macht mir das natürlich Angst. Natürlich denke ich auch ganz oft, vielleicht fällt mir einfach nie wieder irgendwas ein. Das ist ja so eine etwas merkwürdige Ressource, mit der man da irgendwie operiert. Aber ja, was bringt es einem, sich deswegen irgendwie die ganze Zeit zu sorgen? Letztlich muss man halt.
Naja, und vor allem ist es ja, glaube ich, schon so, dass
diese Vorstellung.
Die Angst, also wenn man irgendwas dafür tun kann, dass einem immer wieder was einfällt, das Einzige, was man dafür tun kann, ist zwischendurch nichts zu tun. Also und wirklich dieses total alberne und total, du hast es vorhin gesagt, mit in Ausstellungen gehen und so. Also ich habe mich früher auch gequält so ein bisschen und du hast das Wort Scham benutzt, geschämt, wenn ich dann so auf dem Sofa gesessen und irgendwelche Serien geguckt habe, obwohl ich eigentlich hätte schreiben müssen oder können oder so. Oder wenn ich einfach nur durch die Gegend gelaufen bin und so. Aber ich glaube, dass es wirklich so Zeiten sind, in denen man sich wieder auflädt und wo man sich auch unbewusst, du weißt, dass ich viel an unsichtbare Mächte und Kräfte und die geheimnisvollen guten Geister der Kreativität glaube und darum auch ständig darüber spreche. Ich weiß nicht, warum. Offenbar ist es wirklich mein Thema. Ich glaube, dass man sich unbewusst auch Dinge aussucht und auf Dinge einlässt, die einen irgendwie, auch wenn man das niemals wird in Verbindung bringen können oder so, die einem irgendwie so ein bisschen weiterhelfen. Also ganz ehrlich, selbst wenn man jetzt 2000 Level Candy Crush spielen würde, es muss irgendwann auch.
Wieso würde?
Ich wollte niemandem zu nahe treten. Es muss irgendwann auch der Candy Crush Roman geschrieben werden. Und zwar nicht 1:1 der Roman Nice oder Tasty. Nicht 1:1 der schreckliche Roman über den bärtigen Pedo, Graf Pedo, der da irgendwie mit der jungen Prinzessin Süßigkeiten verteilt, keine Ahnung, sondern ein Roman, der von der Dramaturgie und von der Klangwelt von Candy Crush vielleicht auf eine Art beeinflusst, wie man es selber nie, ich meine, weiß ich nicht, Till von Daniel Kehlmann, vielleicht ist steckt in diesem Buch so viel Candy Crush, was er in New York gespielt hat mit Zadie Smith, und wir werden es nie erfahren, aber es war genau das Richtige.
Ja, das kann gut sein. Ja, und vielleicht ist es, also ich habe dir ja schon gesagt, wie sehr ich dich dafür darum beneide und auch dafür bewundere, dass du die Gabe hast, dir Hobbys zu suchen und dich in Dinge auch so ein bisschen reinzusteigen.
Die Hobbys suchen sich
ja,
nicht.
Und dass du die Gabe hast, dich so ein bisschen da so auch so reinzufuchsen und reinzusteigern.
Steigern ist ja schon richtig, ja.
Nee, finde ich super. Darf ich das verraten, was du gerade machst, oder möchtest du lieber nicht darüber sprechen?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Till lernt gerade Japanisch und
Ja, das habe ich ja schon. Damit, das hängt ja, glaube ich, allen Leuten schon zu den Ohren raus.
Ich weiß nicht, ob wir darüber hier schon gesprochen haben, aber Till lernt wirklich wie der letzte Streber Japanisch und macht es richtig gut. Wir haben auf unserer Schreibreise auch davon profitiert, weil wir jetzt wissen, wie unsere Namen auf Japanisch geschrieben und ausgesprochen werden.
Ja, es war ganz falsch. Die hätten eigentlich in dem anderen Zeichensystem geschrieben werden müssen, was für Fremdnamen, ausländische Namen reserviert ist. Weißt du, so, aber es ist völlig egal. Und ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel jetzt, wer weiß, wie lange ich das durchhalte. Aber ich glaube nicht, dass ich mich irgendwie an die japanische Kultur oder an die japanische Denkweise näher heranführen wird, und dass dann dass in Zukunft dann Texte, die ich eines Tages schreibe, durch den Shintoismus oder whatever beeinflusst sein werden. Aber vielleicht ist, ja, ich, irgendwas, glaube ich, man sucht sich, glaube ich, wirklich unbewusst dann irgendwas. Und wenn du jetzt sagst, Ausstellung oder dein Motorbootführerschein, Alina macht ja gerade die Vorbereitung, die mentalen Vorbereitungen für einen Sportbootführerschein, sagt man, glaube ich, oder? Ich glaube, dass man sich damit instinktiv, jetzt bin ich im Bereich der Evolutionsbiologie, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, dass man sich instinktiv was sucht, was man braucht, um weiter kreativ sein. So, ich hasse auch das Wort kreativ. Was ist eigentlich
los? Ja, es führt den Geist, also in deinem Fall den Geist.
Wow. Den Geist.
Kurz weg.
Der macht schlimmer.
Um damit, kurz weg von der Sache, an der man so rumdoktert. Und man kriegt so eine kurze Distanz dazu und füllt seine Glukoseaufnahmespeicher.
Genau.
Mit was anderem, was einem Freude bringt, und dann ist auch irgendwie wieder Kraft da für die eigentliche Sache. Oh Gott, ey, was für eine ESO-Kacke, die hier von uns geben. Aber es ist doch so.
Ja, ich muss sagen, ich glaube, dass wir einfach schlechteren sind, uns in abstrakten Konzepten auszudrücken, und dass wir dann anfangen, über Kraft
und Glukose
und Kreativität und ich weiß auch nicht. Also ich. Ja, es ist, na gut, es ist egal. Gesagt ist gesagt. Ich finde, du hast dich sehr schön ausgedrückt, und diese ich wollte jetzt gerade von Freude sprechen, aber nachdem du von Kraft kamst, lass uns irgendwie wir sind nicht gut in abstrakten Konzepten. Nee. Ja, genau. Aber hast du irgendwelche, glaubst du eigentlich, das ist, lass uns über Glauben reden. Glaubst du eigentlich, jetzt ist ja so ein bisschen so die Jahreszeit, wo du anfängst, dir Kerzen anzuzünden. Wir haben neulich darüber gesprochen, in der Folge, wo es ums sich nett machen beim Schreiben ging, dass man sich ja auch beim Schreiben eine Kerze anzünden könnte und so, wie deine Kollegin im Büro das macht. Hast du so richtige, wir haben jetzt über die komplette Erschöpfung gesprochen, wenn man denn es wirklich nicht weitergeht. Was machst du? Hast du irgendwelche Techniken, um dich zwischendurch irgendwie mal so ein bisschen zu entspannen oder auf andere Gedanken zu bringen? Oder ist die einzige Technik, die du dann hast, aufhören und dich dafür geißeln, dass du aufgehört hast?
Candy Crush und Twitter. Nee, ich habe keine Techniken. Was genau meinst du, dass ich kurz einen Lotus-Sitz nicht gebe und meditiere?
Zum Beispiel.
Das machen sollte ich bestimmt, aber mache ich alles nicht. Nö. Ich gehe gern, ich lauf rum, ich gehe spazieren oder ich lieg rum und glotz auf mein Handy. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ja, ich mache irgendwas so, das ist ja dann auch wieder was. Es gibt ja so sozial akzeptierte und erwünschte Formen des aktiven Entspannens, also Yoga machen, Meditation, ein gutes Buch lesen oder so. Und wenn man Dinge macht wie, keine Ahnung, Videospiele, Ballerspiele spielen oder Candy Crush spielen oder einfach stundenlanges Doomscrolling auf Twitter, das ist natürlich immer dann nochmal schambesetzt. Also nicht nur, dass man nichts arbeitet, sondern man macht mit der Zeit, die man sich dadurch gönnt, dass man nichts arbeitet, auch noch sowas Doofes, anstatt Kuchen zu backen oder keine Ahnung, Wald zu baden oder weißt du, solche Dinge. Kannst du dir denn, ja, wenn du sagst, okay, ich bin zu erschöpft zum Arbeiten, ich sozusagen, ich mache was anderes, ich tue was, was mir Freude macht. Okay, du lernst Japanisch, auch das ist natürlich irgendwie sowas total mit Sinn aufgeladenes und Produktives.
Genau.
Aber gibt es auch, bist du gut darin, dir auch einfach zuzugestehen, nee, ich lieg jetzt einfach hier und glotz den ganzen Tag irgendeine doofe Serie, noch nicht mal so eine richtig gute, sondern so eine was Stumpfsinniges oder ich spiele genau ein dummes Videospiel oder so. Oder Candy Crush.
Ich habe tatsächlich gemerkt, und das, ich hasse mich dafür auch, dass mir das besser bekommt und dass es mir besser gefällt, wenn ich mir selber sage, ach, ich gucke jetzt 3 Stunden The Sinner, das ist wirklich die absolut schlechteste, ich habe es nicht weiter gucken können, oder Marcella oder irgendeine so wirklich richtig viert- oder fünftklassige Prestige-Krimiserie. Ich gucke das jetzt, solange bis die Kinder nach Hause kommen, um mich zu entspannen. Mhm. Oder ich sage, setze mich abends hin, es klingt wirklich total bescheuert, ich sage abends, ich spiele jetzt 2-3 Stunden PlayStation oder Nintendo, um mich zu erholen. Mhm. Also ich habe wirklich gemerkt, dass dieses, wenn ich mir selber und wenn vor allem, wenn ich das meiner Familie sage, wenn ich sage, ach so, nee, heute Abend, ich habe keine Lust, was im Fernsehen zu gucken, ich spiele Nintendo, um mich zu erholen. Eigentlich mag ich dieses Konzept nicht, weil da ja auch immer so mitschwingt, dass man sich dann wieder für die Arbeitsleistung und so fit machen muss. Aber tatsächlich bin ich zu verdrahtet in der Hinsicht. Mir, ja, also ich habe weniger schlechte Gefühle und es macht mir mehr Freude, wenn ich mehr oder weniger deutlich mir und anderen kommuniziere. Ich mache es einfach wirklich nicht aus Hass mir selbst gegenüber und aus Zeitverschwendung, sondern um mich zu erholen. Und selbst dieses Twitter-Doomscrawling, was du gesagt hast, den Ausdruck kannte ich gar nicht, finde ich sehr schön. Es ist, inzwischen bin ich auch so ein bisschen dazu übergegangen, auch zu den Kindern zu sagen, lass mich mal in Ruhe, ich will mal eine halbe Stunde auf Twitter rumscrollen und so. Statt es einfach so, wenn ich im Wohnzimmer sitze und die in der Nähe sind, so vor mich hin zu machen. Irgendwie mir gelingt es besser, diese Sachen zu tun und ich erhole mich wirklich ein bisschen dabei, wenn ich es so klar kommuniziere, muss ich sagen. Was mir immer noch schwer fällt, ist zu sagen, lass mich mal, ich leg mich mal einen Tag ins Bett, um mich zu erholen. Das kann ich, es ist wirklich verrückt, also das kann ich wirklich, kann darüber im Podcast sprechen und ich kann einen Artikel darüber schreiben, aber also gegenüber meiner Familie, obwohl die ist natürlich, ach nee, weiß ich nicht, das kommt mir immer noch komisch vor, den ganzen Tag im Bett zu liegen. Und auch als wir auf der Schreibreise waren, also irgendwie steht es für mich da auch nicht zur Debatte. Das ist ja auch gut, das ist ja auch Teil dieser sozialen Kontrolle, die dann wichtig ist. Aber ja, irgendwie, also da ist dann doch so eine Grenze. Das kann ich wirklich nur machen, so wie am Freitag, wenn ich halt wirklich merke, es geht einfach irgendwie. Es geht irgendwie.
Ja, und wenn
nicht.
Man keine Zeugen hat.
Ja. Genau. Ja. Ja. Oh, herrlich. Herrlich.
Tja, ja, aber es ist, ich glaube, man darf auch echt nicht unterschätzen, was so, gut, es betrifft natürlich alle, was, wie anstrengend dieses Jahr ist, einfach so global betrachtet. Also, dass jeder mit seinen eigenen persönlichen Krisen und Anstrengungen und Dinge, die zu tun sind, dass das ja immer noch on top kommt zu dem, was einfach in der Welt los ist, von dem man sich ja auch nicht so richtig abkapseln kann. Also, ich weiß nicht, manchmal kommt man ja in so Kreise oder ist man irgendwie unterwegs mit Leuten, die das halt nicht machen, so wie wir, also die ganze Zeit so am Ticker hängen und immer so genau mitkriegen, was in den USA gerade los ist und Corona-Podcasts und Zahlen und so verfolgen. Und dann habe ich schon manchmal das Gefühl, dass das Leben auf eine Art friedlicher ist, wenn man das nicht immer alles auch mit im Kopf hat, diesen ganzen Kram und wie erschöpfend das ist. Selbst wenn man nicht unmittelbar betroffen ist. Also ich meine, auch da sind wir ja mega privilegiert wie nur sonst was, weil es in Deutschland ja wirklich irgendwie alles noch total Suche ist und was Corona betrifft im Vergleich und was soll man sich über die amerikanischen Präsidentschaftswahlen aufregen, an denen man nicht teilnehmen darf, aber irgendwie ist es ja trotzdem was ich anstrengend finde, dass man das so die ganze Zeit mit bewegt in seinem Hirn, oder?
Ja, es ist wirklich wahr und der amerikanische Präsident, das zahlt natürlich, also das zahlt schon sehr darauf ein. Also es war durchaus, ich muss durchaus sagen, dass die Zeit, in der George W. Bush und Dick Cheney und Karl Rove die USA und die Welt regiert haben, das war durchaus belastend, aber man hat halt alle 2 bis 3 Wochen was Belastendes erfahren und konnte sich damit
auseinandersetzen. Und nicht dreimal am Tag.
Man hat nicht alle... Ja. Man hat nicht alle 5 Minuten irgendwas erfahren, was einem den Boden und anderen Leuten den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Insofern stimmt es natürlich. Und es wurden einem damals halt einfach, und mit damals meine ich halt vor 10 Jahren oder so, auch noch nicht gescreenshottete Tweets von Ralf Schuler und Ulf Poschardt und anderen Menschen, die einfach den Diskurs erschöpfend machen, in Timelines gespielt, sondern man konnte sowas ausblenden.
Ja, oder eben gar nicht erst, nicht nur aktiv ausblenden, sondern man kam damit gar nicht erst in Berührung, wenn man nicht Feuerwelt-Abonnent gewesen ist.
Ja. Ich habe ja meinen Facebook-Account tatsächlich auch, um mich gegen diese Art von Erschöpfung zu wehren, gelöscht.
Wie hat sich das angefühlt?
Das ist sehr lustig, weil, oder auch nicht lustig, es erinnert mich so ein bisschen daran, als ich das Gefühl hatte, meine Arbeitsstelle, meine Redakteursstelle, meine Stelle in der Chefredaktion in einem inhaltlichen Konflikt mit großer Geste kündigen zu müssen und zu wollen und dann von meinem Chef ganz freundlich nach meinem großen Auftritt mit ich kündige und allem darüber informiert zu werden, ich hätte eine Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Halbjahr, das heißt, ich müsste jetzt also noch 11 Monate und Facebook jagt einen also durch so mehrere brennende Ringe, so nach dem Motto, wollen Sie wirklich und haben Sie hier schon und Sie können jetzt noch das und sind Sie sicher und so. Und wenn man dann wirklich durch den letzten brennenden Ring gesprungen ist und geklickt hat, löscht den Eumel, kriegt man so eine Nachricht, Sie haben jetzt noch 30 Tage Zeit, Ihre Entscheidung zu widerrufen in 30 Tagen. Also verstehst du, das ist so, ich schreib's dann auch so auf Facebook, yo Leute, das war's, war schön mit euch, bye bye. Und dann so 30 Tage ist das Ding einfach noch da. Also es ist komplett antiklimaktisch. Aber ich muss sagen, ja, man muss schon ziemlich genau hingucken und das finde ich schon auch so eine Sache, es gibt halt so Dinge, also zum Beispiel diese, auch gerade was du beschrieben hast, diese Erschöpfung, diese elementare menschliche Lebenserschöpfung, die mit zum Beispiel als die Kinder klein waren, zum Beispiel Problemen in der Familie, zum Beispiel mit Trauer und Krankheit und so weiter einhergeht. Das sind ja Sachen, das ist ja eine Art von Erschöpfung, die auch zu dem gehört, worüber wir schreiben. Das heißt, die zu erfahren und die zu erleben, ist wichtig. Das ist ja ein Thema auch von uns. Das sind Themen, über die wir beide auch schreiben. Aber die Erschöpfung, die zum Beispiel Facebook bei mir verursacht, einfach durch diese geballte Mittelmäßigkeit, die halt auch so komplett meine lieben Freunde und liebe neue Menschen und liebe alte Bekannte und liebe neue KollegInnen so total zugemittelmäßigt und vollgenulbt hat. Also diese Erschöpfung, die dadurch entsteht, das sind, finde ich, dann so Sachen, wo man sich, also da lerne ich auch langsam erst zu sagen, ach nee, weißt du was, also es ist eh schon alles so anstrengend. Und jetzt hier noch so ein Ding mit sich zu schleppen, nö.
Ja, finde ich sehr gut. Mal gucken.
Nein, das soll ich wohl mir gar kein Lob abholen. Das ist
ich wollte dafür auch gar nicht so doll loben. Aber ich, einmal mehr, bist du mir ein Vorbild. Aber ich bin einfach noch nicht so weit.
Es war auch eine totale Affekthandlung, aber das meine ich halt. Also das war so, genau so eine, wirklich, also mach es kühlen Mutes und nicht wie ich im jetzt reicht's mir.
Ja, weil natürlich. Weil
es geht nicht, es ist nicht so angelegt, dieses Scheißsystem.
Dass man den Hörer, ja, das ist wie, man möchte den Hörer aufknallen, aber man muss leider noch 30 Sekunden in der Leitung bleiben. Das ist wie, wenn wir gleich diesen Skype-Call beenden und man sagt Tschüss und dann muss aber jeder von uns noch ungefähr 10 Sekunden nach dem Button suchen, der den Skype-Call wirklich beendet. Genau. Und das, in der Zeit guckt man sich noch so ein bisschen freundlich grinsend, dämlich.
Na eben nicht. Das letzte Bild, finde ich, was man von der anderen, von dem Alba sieht, ist, wie die Person so unter einem durchguckt. Irgendwie, weil jeder so am unteren Bildrand den Button anklicken will. Aber der, ja, ganz genau. Ja, es ist einfach herrlich. Haben wir das Thema, Entschuldigung, ich habe mir das nicht zurechtgelegt, aber haben wir das Thema erschöpfend behandelt?
Ich glaube ja. Ich würde sagen ja.
Fragst du dich eigentlich manchmal, ob jemand angerufen hat?
Es gibt ehrlich gesagt keine Frage, die ich mir häufiger stelle, vor allem wenn ich auf diese Pyramide aus sexy und bodenständig Tassen gucke, die in meinem Schlafzimmer steht.
Wollen wir mal reinhören?
Oh ja.
Ja, hallo, jetzt noch mal mehr. Ich bin auch so eine ganz kleine Schriftstellerin. Ich brauche unbedingt so eine Tasse. Und ich schreibe für Kinder und wüsste natürlich super gern, was waren so eure Kinderbücher, die ihr gelesen habt, als ihr Kinder wart. Und was habt ihr euren Kindern gerne vorgelesen oder lest immer noch? Naja gut, wenn die jetzt schon so groß sind, werden sie selber lesen. Aber was habt ihr am liebsten vorgelesen? Fände ich echt spannend. Alles Gute, ich sage jetzt Tschüss.
Mensch, ja, schön, danke für den Anruf, Miriam. Was hast du deinen Kindern? Ja, was hast du deinen Kindern vorgelesen, Alena?
Das, was ich selber als Kind gerne vorgelesen bekommen habe, das ist alles von Astrid Lindgren natürlich. Und ich persönlich habe eine große Schwäche für Roald Dahl, wobei ich neulich gelernt habe, dass der Antisemit gewesen ist. Macht's irgendwie schwierig. Aber die habe ich als Kind sehr geliebt und habe sie meinen Kindern auch super gerne vorgelesen. Und was ich auch sehr geliebt habe, waren die Juli-Bücher von Kirsten Boje. Kennst du die?
Ja.
Juli und das Monster, Juli und die Liebe und so weiter. Die mochte ich total gerne, weil es da um so kleine, aber aus Kindersicht große Ängste und Sorgen geht und die da so ernst genommen werden. Und irgendwie haben mich die immer total angerührt. Die habe ich sehr geliebt. Und du?
Ich weiß es nicht mehr. Ich versuche wirklich gerade zu überlegen. Es ist jetzt auch noch nicht so lange her. Also ich habe definitiv, ich weiß, dass ich Katharina viele von den zeitgenössischen Serien vorgelesen habe, also Liliane Susewind, die mit Tieren sprechen kann, habe ich sehr gerne vorgelesen, hat mir gut gefallen. Es gibt von Tanja Stevers, wir hatten Tanja Stevener, es gibt eine tolle Serie von Isabel Abedi über ein Mädchen, das ich glaube, Lilo heißt, und die in Hamburg, und die hat einen brasilianischen Vater und eine deutsche Mutter, und die haben ein Café, ein Restaurant im Portugiesenviertel. Und das ist cool. Die sind auch sehr dick, die Bücher, und da passieren interessante Sachen. Also wir haben eigentlich so, die Kinder haben sich nicht so für meine alten, ich habe es fast gar nicht versucht. Wir haben sehr viel, ich habe wahnsinnig gern Bullabü vorgelesen und die Kinder aus der Krachmacherstraße, also vor allem Lotta lernt Radfahren und so weiter von Astrid Lindgren. Das sind aber gerade die Sachen, die ich als Kind eigentlich nicht gelesen habe. Und ich habe viel versucht, den Kindern Mubin-Bücher vorzulesen, und mein Sohn hat sich das auch gerne angehört, also vor allem Mumins Inselabenteuer und das mit dem Komet im Mumintal und Muminvaters wild bewegte Jugend. Aber Katharina hat es sich zum Beispiel schon nur noch so angehört, um mir einen Gefallen zu tun, hat mir dann irgendwann erklärt, dass sie es irgendwie ein bisschen seltsam und deprimierend findet.
Ja, das war bei uns so bei Michael Ende. Da hat leider kein Michael Ende Buch hat bei meinen Kindern so richtig eingeschlagen.
Ja, also
könntest du dir vorstellen, für Kinder zu schreiben, also Kinderbücher zu schreiben?
Ja, ich würde gerne für Kinder schreiben. Ich bin bisher so ein bisschen entmutigt worden, wollte ich sagen. Aber ich muss sagen, ich hatte auch so einen Moment, also Katharina, die jetzt 13 ist, hätte sich das zwischenzeitlich, hat sich das auch zum Geburtstag gewünscht. Und ich sage mal, wünschen kann man sich alles, aber der Wunsch ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Eigentlich würde ich das sehr gerne machen, und ich kann mir echt vorstellen, dass das was ist, was dann nochmal kommt, wenn die Enkelkinder da sind. Und du?
Ich stelle es mir echt tatsächlich total schwierig vor. Ich glaube ja, ehrlich gesagt, dass für Kinder schreiben noch mehr als schreiben überhaupt was ist, wo viele Leute glauben, ach, das kann doch jeder. Das sieht man ja auch mal daran, dass viele Promis dann plötzlich, bevor sie den großen gesellschaftspolitischen Generationenroman schreiben, nochmal schnell ein Kinderbuch raushauen.
Ja, ja, ja.
Dass viele Leute glauben, das sei ganz einfach, weil ist hier in Anführungsstrichen nur für Kinder, und ich glaube, dass das echt ein fataler Trugschluss ist und dass es wahnsinnig schwierig ist, gut für Kinder zu schreiben.
Ich glaube das auch. Ich stelle mir vor, dass es noch, also vielleicht, ja, es ist, ich stelle es mir als sehr ich müsste da sehr viel drüber nachdenken. Also tatsächlich stelle ich es mir erstmal als sehr intellektuelles Unterfangen vor, und dafür habe ich im Moment nicht die Kapazitäten zum Thema dieses Podcasts passen. Vielleicht, wenn ich Großvater bin. Ja.
Wir haben ja schon mal über Schreiben über Kinder gesprochen, aber Schreiben für Kinder hat bisher noch nicht so stattgefunden.
Ich traue es mir noch nicht zu, muss ich sagen. Und Miriam hat nochmal angerufen, habe ich gerade gehört, und hat gefragt, welche Bücher wir nicht zu Ende gelesen haben. Und ich lese wirklich ganz, ganz viele Bücher nicht zu Ende. Insofern wüsste ich nicht, wo ich anfangen soll. Also ich breche wirklich Bücher ab, und weiß ich nicht. Also
ja, mache ich auch. Und ist auch tatsächlich was ich von Till gelernt habe, der mir das Gefühl gegeben hat, dass das total okay ist. Weil früher habe ich mich immer ein bisschen geschämt, wenn ich durch ein Buch nicht durchgekommen bin, so als ging es um irgendwie als eine Marathonstrecke, die man nicht beendet hat oder so. Aber inzwischen breche ich Bücher auch ab, nicht mal nur, weil sie mir nicht gefallen, sondern einfach, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt habe ich verstanden, was das alles soll, und war schön gewesen, aber ich muss jetzt nicht noch 100 Seiten davon haben.
Richtig, ja.
Jo.
Total.
Und ob wir schon mal eins nicht zu Ende geschrieben haben, ich bisher noch nicht, aber wer weiß.
Ich habe schon ganz viele. Ich habe 3 Stück nicht zu Ende geschrieben. Das ist, glaube ich, auch in der Podcast-Folge nicht Niederlagen, aber
Scheitern,
Misserfolge, Versagen, Enttäuschung. Ja, vielleicht auch da ist es nachzuhören. Doch, ich habe, bevor ich angefangen habe, Kriminalromane zu schreiben, habe ich mindestens 3, tatsächlich auch 2 mit Verlagen bereits besprochene Bücher nicht zu Ende geschrieben, weil ich keine Lust mehr hatte und es irgendwie keinen Sinn ergeben hat und so weiter und so fort.
Miriam, bitte melde dich bei einem von uns
mit einer
Adresse,
danke.
Und du kriegst selbstverständlich eine Tasse. Ich freue mich so, dass ich wieder Tassen verschicken kann, denn ich habe eine ganze Menge zu Hause. Also ruft gerne weiter an und
wer
gewinnt eine
absolut.
Tasse.
Wer keine Tasse bekommt, weil er schon eine Tasse hat, ist unser Freund Sebastian Stürz, der angerufen hat, aber dass die Übertragung oder der Anruf, die Anrufqualität war leider nicht, ist immer wieder so weggehackt. Sebastian hat gefragt, ob wir eigentlich in unseren Büchern viele Easter Eggs oder so Anspielungen für Leute, die wir kennen, auf Leute, die wir kennen, Dinge, die nur uns oder anderen Freude machen, verstecken. Was sagst du dazu, Alena?
Geht so, nee, eigentlich nicht. Sehr dezent, weil ich das immer, wenn es zu dick wird und man es merkt, finde ich es immer, hat es immer so ein bisschen was von so einem Insider-Joke, wo andere ausgeschlossen sind, so beim Lesen. Also ja, wahrscheinlich finden ein paar Leute ein paar kleine winzige Easter Eggs. Aber ich bemühe mich jetzt nicht extra drum, die irgendwie unterzubringen, ehrlich gesagt.
Aber machst du es für dich selbst? Also ich mache es total viel, aber so, dass es auch niemand merkt und dass es völlig egal ist, aber so für mich als Privatvergnügen. Also ich bringe schon so Namen von Leuten unter, an die sich aber niemand mehr erinnert. Also nicht wie bei Sebastian hat das Beispiel Simone Buchholz, die halt St. Pauli und andere Fußballspieler als Namensgeber nimmt. Aber ich benenne so Straßen oder so nach Menschen, die aber wirklich, ich will nicht sagen, nur ich kenne, weil sicherlich kennen auch deren Mütter und deren Kinder, wenn sie welche haben, diese Menschen, aber die würden das selber gar nicht merken oder so. Doch sowas mache ich total gerne und ich verstecke auch so Redewendungen oder irgendwelche Sachen, die mir Freude machen, ganz viel in den Büchern. Ich finde, es ist eine so niederschmetternde Tätigkeit, dass man sich das einfach, ich versuche es mir dadurch halt so ein bisschen nett zu machen.
Lustig zu machen. Ja, nee, ach, spricht ja gar nichts dagegen. Ich habe das jetzt, glaube ich, bei jungen Frauen nicht so extrem dezent gemacht und nicht mit großer Absicht, sondern weil mir irgendwer mal was erzählt hat, wo ich dachte, oh, das passt gut. Und dann empfinden die das dann vielleicht als kleines Osterei oder als Gruß.
Ah, okay, oder okay. So. Ne? Ah, okay, verstehe.
Und bin ich ja spektakulär gescheitert mit meinem Versuch, einen Teil der Handlung in Zehlendorf spielen zu lassen. Das wurde mir ja vom Adressaten des Ostereis verdorben geradezu.
Okay, oh, sorry. Ah, okay, ja, es tut mir leid.
Das ist schon okay.
Ich habe zum Beispiel, um mich selber zu unterhalten, also in allen Kriminalromanen, sind, glaube ich, inzwischen sämtliche Songzeilen von meiner Lieblingsband Prefab Sprout, natürlich in deutscher Übersetzung,
okay.
Aber es ist wirklich, glaube ich, inzwischen ist der gesamte Textkatalog in diese Bücher eingebaut und ich merke es selber gar nicht mehr beim Lesen, aber beim Schreiben, es ist natürlich ein wahnsinnig schöner Beruf, machen wir uns nichts vor, das habe ich nur vorhin nur so gesagt. Aber um mir selber noch mehr Freude zu machen, mache ich so einen eitlen, im Sinne von sinnlosen und vergänglichen Scheiß mache ich schon. Im neuen Buch habe ich mich auch selbst wieder auf meine eigenen Kosten und für mich selbst amüsiert. Doch, mache ich schon.
Und freust du dich dann, wenn Leute das bemerken?
Nö, das wäre mir, glaube ich, fast unangenehm und es hat auch noch nie irgendjemand bemerkt. Jedenfalls hat niemand das kommuniziert oder so, halte ich auch für absolut. Ich versuche auch es wirklich so zu machen, dass es wirklich die Ostereier sind, das ist wirklich total, ich bin wie ein Eichhörnchen, ich vergrabe die Ostereier nur für mich selbst.
Ja, danke Sebastian für deine Frage. Du hast ja schon eine Tasse und ich weiß nicht,
ja,
ob du
servieren
möchtest. Ich vermute eher nicht. Trotzdem danke fürs Anrufen. Und dann möchte ich noch, sie hat versucht anzurufen, aber es hat irgendwie nicht geklappt.
Ich glaube, aus dem Ausland ist wahrscheinlich, die funktioniert möglicherweise die Aldi-Mailbox-Funktion nicht. Ich weiß es nicht.
Ja, uns hat aus Schweden Tanja Björklund angerufen. Oder versucht uns anzurufen und uns dann stattdessen eine...
Er hat so wahnsinnig nett geschrieben.
Ja, eine E-Mail
geschrieben. Eine ganz, ganz große Freude. Und unsere am weitesten entfernte Hörerin
ja,
im Moment.
Und die Amerikanerin ist, die in Schweden lebt und mit unserem Podcast Deutsch lernt.
Wird ganz beklommen bei der Vorstellung.
Ja, mir
ich freue mich total, ich bin gerührt, aber ich find's auch, bin auch ein bisschen beklommen.
Ja. Vielen Dank jedenfalls
vielen Dank,
für deine
Tanja.
Lieben Grüße, Tanja. Fühl dich hiermit herzlich zurückgegrüßt. Und immer schön weiter so. Ich glaube, du musst gar nicht mehr Deutsch lernen mit unserem Podcast, weil dein Deutsch fantastisch ist. Jedenfalls
ja, absolut.
Klingt deine E-Mail sehr danach.
Absolut. Ganz, ganz liebe Grüße nach Schweden und überall anders hin und nach Berlin ins, ins Katastrophengebiet. Alena,
ja,
haltet euch
danke,
wacker.
Ey, danke, Berlin ist wieder abgeschnitten vom Rest der Welt.
Abgeschmiert vor allem wieder, ey.
Schickt Pakete, schickt Westpakete. Bitte. Okay.
Ich schicke Nordpakete, bis dann. Ja.
Das war sehr schön.
Ich freue mich, dass wir wieder gesprochen haben. Ich freue mich aufs nächste Mal und alles Gute bis dahin.
Dir auch. Tschüss.
Tschüss.